Piloten Lounge FM. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
der Johann,
Christian.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser heutigen Sendung und ich sage an dieser Stelle auch schon mal ganz schnell Hallo Christian.
Hallo Fritz.
Podcasts zeichnen sich ja eigentlich auch so ein bisschen durch Flexibilität und durch aktuelle Themen aus. Ja, wir haben das ja schon eingeführt mit unserer Folge, hast du schon gehört. Da versuchen ja Johann und ich auch immer so ein bisschen aktuelle Sachen oder auch mal aus der Geschichte der Luftfahrt aufzugreifen. Und das wollen wir auch in der jetzigen Sendung machen. Wir haben einen Flugschüler gefunden, der uns eine E-Mail geschrieben hat. Und den möchten wir gerne in der Ausbildung jetzt begleiten. Das soll einfach für euch, die da draußen jetzt sich auch überlegen, oh, ich möchte einen Flugschein machen, die Möglichkeit geben, dass ihr diese Ausbildung live mitverfolgen könnt, da einfach euch auch vielleicht ein bisschen was abgucken könnt. Auf der anderen Seite ist es vielleicht aber auch so eine schöne Lessons learned für die alten Flughasen da draußen, die jetzt schon länger ihren Schein haben, um einfach mal zu sehen, was hat sich denn eigentlich seit meinem Scheinerwerb verändert. Und ja, wie es immer so schön ist, Christian, er sagt das ja immer so schön, es fängt alles immer mit einer E-Mail an. Und so hat es auch bei unserem heutigen Gast angefangen mit einer E-Mail. Ich sage aber trotzdem erstmal ganz herzlich schönen guten Abend, lieber Christian, nach Bielefeld. Und ja. Hoffe, dir geht's gut.
Ja, mir geht's wunderbar. Ich war gerade kurz in Berlin, anderthalb Tage mit der Bahn, wie eben schon kurz besprochen in der Vorbesprechung. Es bleibt ein Abenteuer, wie wir schon festgestellt haben. Fliegen ist nicht nur schöner, sondern auch zuverlässiger. Aber gut, das geht nicht immer. Nee, ist alles wunderbar und ich freue mich auch ganz recht herzlich wirklich auf diese kleine Serie, die wir jetzt hier in der Planung haben im Grunde. Vielleicht nochmal zur Konkretisierung, auch zum Verständnis da draußen. Wir machen das immer im Grunde als Hauptfolge. Das heißt, ja, also die Folgen, die ihr von uns immer im Zwei-Wochen-Takt kennt, die langen Folgen, sag ich mal, da wird dann halt immer, wenn es ein bisschen was Nennenswertes zu sagen gibt zur Alex-Ausbildung, werden wir dann im Grunde so ein bisschen ein Update liefern mit ihm und sagen, okay, wo stehen wir und so und überhaupt. Und ja, also das heißt, es ist jetzt nicht ab heute permanent, sondern wir machen das dann natürlich immer entsprechend in, ja, ich sag mal, unregelmäßigen Abständen, wenn sich im Grunde, was ich gerade schon sagte, was Nennenswertes ergeben hat. Und ja, ich glaube, das wird ganz spannend. Wie Fritz auch schon sagte, ich glaube auch für alle unter uns, die schon ein bisschen länger dabei sind, ist das sehr interessant. Einfach mal so ein bisschen, mal wieder so ein bisschen in diese Phase versetzt zu werden. Wie war das eigentlich am Anfang? Am Anfang wohnt ein Zauber in, sagt man ja. Und ja, ich glaube, das versuchen wir hier mal ein bisschen zu transportieren. Und Alex, stell dich doch mal vor.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ja, hallo Fritz, hallo Christian. Ja, den Zauber, den merke ich jetzt schon. Aber erstmal vielleicht mal ein paar Worte zu mir. Ja, mein Name ist Alex. Ich bin hauptberuflich leider weit entfernt von der Fliegerei. Bin mit Kundengeschäften beschäftigt tagsüber. Also ich bin Vertriebsrepräsentant von einem amerikanischen Konzern. Bin 47 Jahre alt. Und ja, in meiner Freizeit, wie soll es anders sein, hat mich die Fliegerei jetzt noch mehr eingenommen, als es so die letzten Jahrzehnte eigentlich schon der Fall war. Und das, was ich natürlich jetzt in Bälde wirklich live in der Luft mache, das mache ich auch ganz gerne simuliert am PC. Da habe ich mir zu Hause mittlerweile einen ganz stattlichen privaten Flugsimulator aufgebaut und dann war es das auch schon mit der Freizeit.
Okay, also im Grunde, du hast gerade jetzt gesagt, virtuelles Fliegen, Flight Simulator, Microsoft oder was machst du, X-Plane oder?
Nee, es ist tatsächlich der Microsoft Flight Simulator. Ich bin relativ spät eigentlich in diese nennen wir es mal Sim-Community reingekommen. Also ich hatte irgendwann mal spaßeshalber einen Vorgänger von dem jetzigen Microsoft Flight Simulator mal so gestartet. Habe dann versucht, mit der Maus eine, ich glaube Cessna war es, zu bewegen. Aber jeder, der da schon mal probiert hat, mit Tastatur oder Maus ein Flugzeug simuliert am PC zu fliegen, der wird das ganz schnell in die Ecke geworfen haben. Nein, da braucht man schon etwas, was der Wirklichkeit so ein bisschen nahe kommt.
Brauchst Pedale oder einen Stick oder vielleicht sogar ein vernünftiges Steuerhorn. Ja, genau.
Es hat kein Ende. Also ich habe schon einiges an Geld versenkt. Und das ist dann immer so, wenn man so ein bisschen so einen Anspruch an Perfektion hatte, du brauchst dann auch einfach das Neueste. Und es muss sich einfach anfühlen wie die Realität.
Ja, ja, ich kenne das ein bisschen. Mein Sohn betreibt das ja auch auf eine relativ exzessive Art und Weise. Und wenn man natürlich selber in der Materie unterwegs ist, ist man natürlich immer geneigt, das auch zu fördern. Das ist ganz schlimm. Und aber es ist natürlich schon faszinierend, was da heute so geht. Ne? Also sowohl von der Hardware, was es so an drumherum Equipment gibt, von Panels, von Ruddern und überhaupt diese ganze Community, das ganze virtuelle ATC und so, das ist schon sehr krass. Und ich gucke mir das immer sehr fasziniert bei ihm an und halt's auch wirklich eine ganz gute Geschichte, um in diese Materie am Ende vielleicht dann ja auch in die Real World zu finden. Und darum soll es ja bei uns auch gehen. Und ja, also ich schließe daraus, ein bisschen flugbekloppt warst du immer ein bisschen schon. Und aber was hat dich am Ende jetzt getriggert, dass du sagst, das finde ich immer eine sehr spannende Frage, diesen Schritt zu machen, jetzt wirklich eine Ausbildung zu machen, weil ich betreue ja in Bielefeld auch, wir haben eine Vereinsflugschule auch und komme auch viel mit Flugschülern auch in Kontakt oder angehenden Flugschülern oder vor allen Dingen auch im ersten Step erstmal mit Interessenten in Kontakt. Und die Quote zum Beispiel, die sich initial interessieren und beraten lassen, zu denjenigen, die dann wirklich anfangen, ja, die ist schon, ich will jetzt nicht sagen 50-50 oder weiß ich nicht, 70-30. Manche stehen dann nach 2 Jahren wieder da und wollen nochmal. Aber es braucht halt immer so diesen letzten Schritt, wirklich zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Und was war bei dir der letzte Schritt?
Also ich habe im Laufe der letzten, man kann es wirklich sagen, Jahrzehnte immer wieder, sag mal so, diese Türfliegerei immer mal so einen Spalt aufgehabt, um das mal so auszudrücken. Ich bin 2006 bin ich in einem Verein Fallschirm gesprungen. Da war ich schon relativ nah dran, ne? Also wenn du an einem Fallschirm hängst, da hast du auch schon ja so einen kleinen Segler irgendwo an der Hand. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein zurückdenke, warum es eigentlich nie bis zur Anmeldung an der Flugschule kam, kann ich ja eigentlich gar nicht genau sagen. Also was für mich so ein bisschen, ich nenne es mal die Initialzündung war, das war tatsächlich der virtuelle Flug mit dem Flugsimulator. Ne? Weil ich habe irgendwann gemerkt, ich denke, Mensch, Das fühlt sich tatsächlich an wie Fliegen und das sieht auch so ein bisschen so aus. Und ab dem Moment, wo ich dann wirklich so eine Yoke und so eine Throttle mal in der Hand hatte, da passierte irgendwas bei mir. Ne? Also ich möchte jetzt keine Werbung für die Firma Microsoft machen. Das ist nicht unser Thema heute. Aber irgendwie passt auch der ganze Rest. Ne? Ich sag mal, man braucht natürlich für diese Entscheidung irgendwo so ein bisschen eine Basis. Ne? Das heißt, wenn du vielleicht gerade in einer Berufsausbildung bist und vielleicht nicht unbedingt ein Elternhaus hast, was dich sponsert, ja, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Ne? Und wenn du vielleicht parallel 2 Häuser baust und das dritte Kind im Anmarsch ist, könnte es auch anspruchsvoll werden. Bei mir war einfach alles, ich sag mal, gegroundet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da dachte ich mir, ich denke, komm, jetzt kommt deine Zeit. Jetzt machst du das. Ne, und der Auslöser war wirklich das virtuelle Fliegen und die Gier nach mehr, wo ich sagte, Mensch, wenn du das doch hier virtuell kannst, das musst du doch irgendwie auch übertragen können ins wirkliche Leben. Ne, also so ging das sehr, sehr schnell im Sommer letzten Jahres los. Ja.
Das ist total interessant, weil gerade jetzt die aktuelle Version von Microsoft Flight Simulator, die ist ja wirklich in vielen Bereichen extrem, extrem realistisch. Das fängt ja an mit diesem ganzen World-Kartenmaterial, was ja im Grunde aus der Cloud kommt, die Wolken-Real-Weather-Modulierung und alles, was da dranhängt, bis hin halt auch zur Umsetzung der Flugzeuge, die ja nun wirklich, wirklich extrem gut gelungen sind. Finde ich aber interessant, dass du sagst, dass das jetzt im Grunde dann am Ende dich dann so über diese Linie gebracht hat. Ne? Das finde ich sehr spannend.
Wo hast du dann im Grunde dich jetzt final angemeldet und warum?
Also ich bin erstmal so meinen gewohnten Weg gegangen und habe erstmal Tante Google befragt. Die weiß in der Regel Antwort auf alles und hat mir dann natürlich ein paar Flugschulen rausgeworfen und auch ein paar Vereine rausgeworfen. Und für mich war deklariertes Ziel, weil ich natürlich Essener bin, der Flughafen Essen-Mülheim. Ja, also das gab für mich gar keine andere Anlaufstelle. Und ja, so bin ich halt hingegangen und habe, glaube ich, ich meine, der Text war Flugschule Essen-Mülheim. Ich meine, das war das Erste, was ich eingegeben habe. Und war da zuerst bei einer kommerziellen Flugschule und habe aber die Anmeldeunterlagen noch nicht unterschrieben. Da hat man mir erstmal erklärt, wie es so losgeht. Und so war auf jeden Fall der Weg. Also der erste Schritt war eigentlich Richtung kommerzielle Flugschule. Am Ende bin ich dann doch bei einem Verein gelandet. Hm.
Was waren die Kriterien, die dich dann am Ende von deinem ursprünglichen Weg oder vielleicht von den ursprünglichen Gedanken abgebracht haben und gesagt haben, nee, ich biege jetzt hier mal anders ab und mache das mal dann im Verein. Was waren so die wichtigsten Faktoren dabei?
Also was ich natürlich auch damals vom Fallschirmspringen kannte, was natürlich auch ein Verein war, das war so ein bisschen, ich nenne es mal diese Community. Ne? Das heißt also, dass du gemeinsam mit anderen deine Leidenschaft irgendwo hobbymäßig am Wochenende oder in der Woche, so wie es passt, umsetzt. Das Problem, was heißt Problem, die Rahmenbedingungen, die ich hier bei mir zu Hause habe, meine Frau hat Flugangst. Oh. Das heißt, ich werde natürlich erstmal in den ersten Stunden sowieso solo unterwegs sein, aber mal eben kurz den gemeinsamen Ausflug wirklich auf irgendeine Insel, das fällt erstmal weg oder fällt erstmal flach. Das bedarf von mir jede Menge Überzeugungsarbeit, aber alles, was in einem A320 schaukelt, das ist schon zu viel. Da wird es in einer Cessna 172 etwas schwieriger.
Wobei, wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, weil das ist ein ganz interessanter Punkt. Also ich habe es erlebt, in all den Jahren jetzt, wo ich fliege, also in der kleinen Flugzeugfliegerei, dass wir ja zum Teil sogar auch Therapieflüge hatten im Verein bei uns, dass wenn Menschen, die im Airliner wirklich Angst haben, dass die das in einem kleinen Flugzeug anders wahrnehmen, weil sie näher am Geschehen sind. Ich weiß nicht, ob Fritz das vielleicht ein bisschen auch nachvollziehen kann. Er hat ja beides quasi mehr oder weniger immer irgendwie. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, ne? Weil wenn die Menschen halt sehen, okay, ich sehe, was der Pilot macht, ich kann das alles vielleicht in Summe besser einschätzen. Also das scheint auch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf eben dieses Thema zu haben.
Also das, was dieses Thema angeht, was passiert hier gerade oder warum nehme ich diese Bewegung als unnormal auf oder so? Das ist, glaube ich, von Mensch zu Mensch ist wirklich unterschiedlich.
Ja, definitiv.
Also meiner Frau ist es so, dass das ist, meine Frau ist ein Mensch, die ehemalige Marineoffiziere, muss ich dazu sagen. Also im Wasser kommt so gut klar, auf dem Schiff auch. ist ein Mensch, die ganz gerne die Kontrolle hat über die Dinge, was auch absolut, absolut okay ist. Und wenn sie halt selber nicht fliegt, wahrscheinlich sollte sie am besten mal einen Flugschein machen, dann wird sich das wahrscheinlich geben, da arbeite ich noch dran. Ja, da ist es halt so, da fehlt ihr so ein bisschen die Kontrolle über das, was da gerade passiert. Ne?
Weil sie ja, halt, aber Kontrolle, das ist...
Ja, im Prinzip sich auf andere verlassen
muss. Das geht ja so ein bisschen in das, was ich meine. Ne? Also Kontrolle ist ja auch das, dass ich die gesamte Geschichte auch direkt sehe und spüre. Ne? Also dass ich zu dem, was ich spüre, auch sehe, was vielleicht die Ursache ist und dass ich im Grunde siehst du ja im kleinen Flugzeug 100%. Ne? Also auch wenn du hinten sitzt in der Viersitzigen, du hast einen ziemlich guten Eindruck, was passiert in Summe gerade. Und der Faktor fehlt ja in der Linie. Und das finde ich, ich habe mit diversen Leuten gesprochen, denen es auch so ging. Also die haben mir genau das bestätigt, dass das also wirklich auch ein Faktor ist, dass sie das ganz anders wahrnehmen, wenn sie wirklich das ganze Ding sehen halt. Ne? So, und das fand ich hochinteressant. Und da merkt man einfach mal, was auch die Psychologie am Ende da auch wieder in das Thema reinbringt. Ne? Aber okay, also das war jetzt mal so eine, das war mal eine kleine Schleife. Du hast ja erzählt, du hast am Anfang gedacht, okay, ich mach's in einer kommerziellen Schule. Vielleicht mal noch zwei, drei Worte dazu. Nochmal kommerziell versus Verein, weil das ist ja häufig für viele auch eine Frage. Mhm. A, die erste Frage, warum hast du eigentlich am Anfang erstmal an eine kommerzielle Schule gedacht und B, nochmal auf konkret, du hast gesagt, okay, das eine war jetzt so ein bisschen auch dieses ganze Vereinsding, wo du sagst, so ein bisschen dieses Gesellige vielleicht auch, dieses Community-Ding. Aber ich sag mal, das sind ja viele Faktoren, die am Ende eine Rolle spielen, wenn man sich für so eine Nummer entscheidet, die ja auch eine gewisse Geldgeschichte auch da eine Rolle spielt. Vielleicht auch dazu nochmal, hast du das nachher verglichen und hast gesagt, okay, am Ende zahle ich da jetzt oder würde ich da nochmal so und so viel mehr zahlen und auch den Zeitfaktor und so, wenn du da nochmal so zwei, drei Sachen zu sagen könntest, inwiefern du das auch am Ende, ja, ich sag mal, verglichen und abgeglichen und am Ende dann auch entschieden hast.
Also es war tatsächlich so, dass ich, was den preislichen Unterschied anging, überhaupt null Vorerfahrung hatte. Also ich wusste gar nicht, dass eine kommerzielle Flugschule sicherlich vom preislichen Umfang her mehr ausmacht, als wenn ich jetzt wirklich im Verein bin.
Ja, also klar, das, man hat ja keinen Bezug dazu, bin, ne, zu den ganzen, man geht ja sehr unbefangen ran. Ja, ja.
Also ich bin wirklich, ich sag mal, ich bin so ein Impuls gesteuerter Mensch so ein bisschen. Ne? Also ich habe dann, es war dann dieser Impuls da, komm, jetzt machst du das und das ist now is the time und jetzt suchst du eine Flugschule, meldest dich an und dann musst du in die Luft, Alex. Also das war wirklich genau so eine Situation. Das glaube ich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Andere, die recherchieren dann erstmal, bevor sie überhaupt das erste Gespräch machen. Also ich habe wirklich bei Google Flugschule, das war so aus meiner Wahrnehmung heraus so der logische nächste Schritt. Und ich habe dann über einen Zufall tatsächlich wirklich dann den Verein gefunden und habe dann, glaube ich, direkt auf der Webseite gesehen, dass da wirklich Tausende von Euro mal eben Unterschied sind. Gut, mit dem Unterschied halt, dass du da halt vielleicht die Maschine am Wochenende mal putzen musst und so. Und ich dachte zu mir, hey, das ist doch eigentlich ganz cool. Ne? Also das würde ich gerne machen. Ne? Ruhig mal samstags mal 2 Stunden, ne, so eine Cessna putzen, wenn im Sommer, wenn das Wetter cool ist, vielleicht, keine Ahnung, ein Bierchen dazu, wenn man nicht mehr fliegen muss an dem Tag. Also da hatte ich schon Bock drauf, um das mal so zu sagen.
Ja, also das ist ganz...
Also da fiel eigentlich relativ schnell die Entscheidung.
Ja, ja? Ja, aber das ist ganz interessant. Ne? Ich sag mal, ich glaube, und da gibt es auch eben im Grunde für beide Welten, also kommerzielle Flugschule versus Vereinsflugschule, auch wirklich gute Argumente für beide Seiten, dass man sagt, okay, je nachdem, wie dein Lebensentwurf ist, deine Lebensrealität, dein Alltag aussieht, sind das beides ganz gute Angebote eigentlich am Ende. Ne? Und,
absolut.
Ja, das, ja, aber das finde ich gut. Also das ist ja dann auch interessant, dass man dann sagt, okay, in diesem Fall habe ich mich dann eben aus diesen Gründen dafür entschieden. Ne? Also ja, perfekt.
Ja, das war schon auch die Maschinen, die gefielen mir. Also die Flugschule hatte bis zu dem Zeitpunkt eine Cessna 172 und die Cessna 172 war so ein bisschen mein, ich nenne es mal Ausbildungsobjekt der Begierde. Das mal,
ne? Ja, es also, ist so ein bisschen, also es ist ganz witzig, dass du das gerade sagst. Ich habe immer so die Cessna 172 als so das klassische Privatflugzeug oder dieses typische, ja, ich sag mal, wir sind ja jetzt inzwischen alle Piloten, so Sportflugzeug finden wir alle so ein bisschen doof, den Begriff, Kleinflugzeug, aber so dieses, das ist ja, die 172 ist ja so, das ist ja so ein ganz absoluter Klassiker und mir ging es ja damals auch so, das war ganz witzig, als ich bin ja mit UL damals angefangen und dann habe ich mich ja über damals über den PPLN hochgedient und habe dann gesagt, ich will eigentlich hatte ich immer dieses Ziel, ich will eine 172 fliegen. Das war ganz witzig, so weil ich das einfach irgendwie ein cooles Flugzeug fand irgendwie, ne? So ein Klassiker. Also ja, interessant.
Ja, ja. Ging mir genauso. Also ich finde es ja auch hübsch, wenn man das über eine Maschine sagen kann. Ja, ich finde.
Jetzt kommt Fritz als Piper und sagt, ja, wie kann man denn so einen Hochdecker mit Streben, wie kann man den denn hübsch finden?
Wie kann man so einen Hochdecker, so einen Tiefdecker ist doch wesentlich mehr sexy.
Moment. Also ich bin ja alter Jumbo-Flieger unter anderem. Ja? Und wenn ich ein Flugzeug auf der Welt hässlich finde, dann ist es der A380.
Ja, okay, von außen so richtig schick ist er nicht, aber vom Fliegen finde ich den ganz cool eigentlich.
Er sieht auch von den Tragflächen her nicht schön aus.
Ja, die Proportionen sind
ein bisschen... Ich finde ihn, um das mal aufgedunsen ist irgendwo, er sieht merkwürdig aus, also mir gefällt er auch nicht. Ja. Da ist die Cessna 172 wesentlich hübscher.
Stimmt. Vor der Ausbildung kommt immer so ganz viel Lauferei, Alex. Mit Behörden etc. pp. Wie hast du dich da organisiert? Hast du dir persönlich einen Plan gemacht, dass du sagst, so, ich muss jetzt das und das erbringen für die Anmeldung in der Flugschule? Hast du da vielleicht dir eine Agenda geschrieben?
Ich bin schon, was sowas angeht, relativ strukturiert und geplant. Und irgendwie dauerte mir das alles von vornherein alles viel zu lange. Was mir wichtig war, dass ich erstmal quasi eine Art To-Do-Liste bekomme, was ich alles beibringen und mitbringen kann. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich habe also die Anmeldeunterlagen ursprünglich noch für die kommerzielle Flugschule in Papierform mitbekommen, war mir ein bisschen zuwider, habe das quasi dann digitalisiert als beschreibbares PDF erstellt und hatte, glaube ich, eine Stunde, nachdem ich dann von dem Erstgespräch zu Hause war, bereits die kompletten Anmeldeunterlagen ausgefüllt, habe nur die Hälfte oder, wenn es hochkommt, ein Drittel von dem verstanden, was drauf stand, konnte aber für mich den Haken dran machen, da bist du schon mal ready. Ja, also ich war da wirklich sprichwörtlich on fire. Stand auch irgendwas von einer Zuverlässigkeitsüberprüfung drauf, wo ich auch zu dem Zeitpunkt null Ahnung hatte. Ich wusste weder, was das war, was ein Medical war und so weiter. Also ich habe mich so organisiert, dass ich natürlich erstmal mir alles durchgeschaut habe, wo kannst du mit deinen Informationen, die du hast, ne, also deine persönlichen Daten, wo kannst du schon mal da weiterkommen? Und dann waren natürlich noch andere Dinge, die ich haben musste. So, und in dem Erstgespräch war es so, dass ich also gehört habe, okay, du brauchst auf jeden Fall für deine Lizenz ein Sprechfunkzeugnis. Ja, da sagte ich, okay. Ne, und ja, da ging das los und das war tatsächlich mein erster Schritt hinsichtlich dem BZF2. Also überhaupt erstmal, was ist ein BZF2, was ist ein BZF1, was musst du dafür machen? Und wo machst du das? Und das war eigentlich so mein erster eigens organisierter Schritt, den ich gemacht habe.
Okay. Hast du von der Schule, weil du hast jetzt nur im Singular gesprochen, ich habe gemacht, du warst on fire, hat dich die Flugschule irgendwie unterstützt, dass die gesagt haben, Alex, pass mal auf, aus unserer Erfahrung heraus, das so? Oder hast du das wirklich nur komplett alleine für dich entwickelt, den Weg?
Also mir wurden ganz am Anfang, ich sag mal, so ein paar Unterlagen an die Hand gegeben und das BZF wurde erstmal als Start seitens meines Ansprechpartners, der auch Fluglehrer war, von der Flugschule erstmal als Start deklariert, nach dem Motto, das solltest du erstmal haben, gemäß dem Motto, haben ist besser als brauchen. Und BZF erstmal, da gehst du jetzt mal dran und da werden wir, ich war noch mit 2, 3 anderen, ich sag mal, Schülern, Flugschülern war ich dann noch in einem so einem Trüppchen zusammen. Ja, das war auch alles vielleicht von der Orga nicht so.
Ganz kurz, aber ganz kurze Frage, also da muss ich nochmal einhaken.
BZF,
also du, man hat dir gesagt, du sollst erst BZF machen und dann können wir weitermachen, oder wie, oder?
Ich habe tatsächlich, das BZF, das war losgelöst von der eigentlichen Anmeldung in der Flugschule. Also ich habe noch keine Anmeldungsunterlagen unterschrieben, sondern parallel im Prinzip habe ich ein Coaching in Anspruch genommen. Das war wirklich so ein Power-Training. Also ich glaube, innerhalb von zwei Wochen vor dem Prüfungstermin haben wir angefangen zu trainieren, maximal. Ich glaube, es waren auch nur 10 Tage oder eine Woche. Ich weiß gar nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall richtig mit Galopp dahinter. Ja, alles
ja, wir haben schon ein bisschen
Fortschritt am Ende. Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken.
Ja.
Sorry, da ich da jetzt mal reingrätsche, aber macht es nicht eigentlich Sinn? Also so habe ich damals meinen Weg begangen. Ich habe erstmal ein Medical gemacht, weil ich wollte ja erstmal wissen,
das
bin
auch.
Ich überhaupt körperlich dafür geeignet, da im Cockpit zu sitzen. Nachher kann man ja, Funken kannst du ja immer noch machen, ne? Aber wenn der Arzt sagt, du bist einfach mit deinen 2 linken Füßen nicht dafür gemacht zu fliegen, hilft mir auch ein BZF2 nicht, ne?
Nee, absolut nicht. Das hätte mir bestenfalls in meiner, ich nenne es mal simulierten Flugwelt geholfen. Ich versuche es mal so diplomatisch wie möglich zu formulieren. Das hätte Sinn gemacht, dass man gesagt hat, pass mal auf, als allererstes rennst du zum Arzt und dann schauen wir da mal weiter. Das wäre fairer erster Rat gewesen.
Das machen wir zum Beispiel
gewesen.
So bei uns. Ja. Also wir sagen eigentlich immer, wenn jemand die Entscheidung wirklich getroffen hat und sagt, ich will das jetzt machen, dann sagen wir, pass auf, bevor wir alles andere machen, mach jetzt mal Fliegerdoc, dann kriegt er von uns 2, 3 Adressen. Und weil das Problem ist einfach auch, und das muss ich auch wirklich an der Stelle sagen, und das ist auch einfach Erfahrung, auch emotional, ja. Also die Leute freuen sich ja dann drauf, haben diese Entscheidung endlich getroffen, wollen das machen und fangen vielleicht an. Und du, das muss man auch dazu sagen, man kann das ja auch tun. Du kannst auch sogar fliegen ohne Medical erstmal, auch in der Ausbildung. Das ist statthaft. Das muss man ganz offen sagen hier auch an der Stelle. Aber es ist aus meiner Sicht überhaupt nicht sinnvoll, weil du hast erstmal initial Kosten, also ich sag mal Anmeldung, Verein, Grundgebühren, je nachdem wie der Verein oder die auch kommerzielle Flugschule da strukturiert ist. Du hast erstmal einen Anlaufkostenblock, der nicht ganz unerheblich ist. Das sind in der Regel schon so, ich würde mal schätzen, so zwischen 1.000 und 3.000 Euro so roundabout, je nach Struktur. So, und wenn du nachher dann irgendwie dann das No-Go kriegst durch den Arzt, weil du brauchst spätestens beim Alleinflug brauchst dein Medical, dann hast du einfach ein Problem, also kostentechnisch schon, ne? Und aber ich finde es auch emotional einfach völlig schräg, ne? Also du freust dich drauf und willst loslegen und vielleicht kommt dann irgendwann nochmal der große Showstopper und da hast du schon richtig reingeschnuppert und bist schon so richtig drin und brennst lichterloh für die Fliegerei und dann kommt dann das Ding, ne? Also deswegen, also das machen wir nicht und das kann ich auch nur jedem empfehlen, also wirklich da draußen, wenn ihr den Schein machen wollt. Und ihr habt wirklich die Entscheidung nach Kosten, nach allem drumherum abgewogen, dann fangt einfach mit Medical an und wenn ihr das in der Tasche habt, dann ist alles gut und dann geht's unbeschwert weiter.
Jetzt im Nachhinein würde ich das natürlich auch jedem, der anfängt, genauso raten. Ich hätte mir auch im letzten Jahr wirklich gewünscht, dass ich sage das jetzt mal so böse, jemand so fair gewesen wäre, hätte gesagt, pass mal auf, bevor du jetzt hier Geld ausgibst für etwas, was irgendwo dein Traum ist, schau mal doch mal, was du so von Haus aus auf zwei Füßen da mit dir bringst, dass man das auch so in der Form umsetzen kann. Ne? Also ich sag mal, ich hab mir um das Medical tatsächlich genauso wenig Gedanken gemacht. Nee, ist nicht ganz richtig. Um die ZIP habe ich mir mehr Sorgen gemacht als um das Medical.
Ich glaube, das ist sehr individuell.
aber wenn im da gebe ich dir in jedem Punkt recht, Christian. Das ist wirklich sehr individuell und jeder, der kann ja dann mal so zurückdenken, die letzten Jahre und nein, es ist tatsächlich so gewesen, ich bin halt von Haus aus, sage ich jetzt mal, auch Sportler. Ich laufe viel und bin an sich ein Mensch, der ganz gesund ist, dachte ich zumindest bisher. Das hat mir aber dann jetzt auch noch dann der Fliegerarzt bescheinigt. Also da hatte ich tatsächlich weniger Sorge, aber natürlich, wenn man das Ganze ordnungsgemäß wirklich vom Ablaufplan machen würde, sollte man, und da gebe ich dir auch in jedem Fall recht, ein Medical starten, weil...
Und wir haben, also ich kann das bestätigen, also auch wirklich jetzt, weil ich ja eben sehr viele Interessenten auch in Empfang nehme, wir haben schon einige Leute gehabt, die dann eben genau diese Hürde im ersten Step nicht genommen haben. Also die dann eben gesagt haben, oh, habe ich gar nicht mit gerechnet, da ist was gefunden worden und das ist jetzt nicht so einfach. Die meisten haben es dann nachher im zweiten Anlauf geschafft mit einer Auflage oder so, aber es gab schon wirklich deutlich mehr als eine Handvoll jetzt, wenn ich zurückblicke über die letzten Jahre, wo es dann schon auch da ein Problem gab. Ne? Also das, klar, du hast jetzt gesagt, klar, du bist Sportler und generell recht fit und so, alles gut, aber da kommen doch auch immer wieder Dinge hoch, wo die Leute selbst nie mit gerechnet haben. Ne? Und
das. Ja, was zum Beispiel bei mir ganz interessant war, ich habe mir extra für die BZF2-Prüfung in Köln habe ich mir eine Lesebrille gekauft. Das hatte ich vorher auch noch nie besessen. Ich bin bisher, wir sind ja alle so ein bisschen
74er Baujahr, ziemlich guter Jahrgang.
Ja, 75er.
Also bist 75er, okay.
Christian, du wirst mir da recht geben, wenn es dann irgendwann so ein bisschen dunkler wird und man nimmt mal so eine IKEA-Karte in die Hand, in A4-Größe.
In der Tat,
ja. Ja, dann lass dir das auch von deinem gleichaltrigen Kollegen hier gesagt sein, da kommen wir alle hin. Ich habe mich auch erfolgreich gewehrt. Nein, also Tatsache ist tatsächlich, dass ich mir für die BZF2-Prüfung wirklich eine Lesebrille zugelegt habe. Das war total toll. Mein Prüfer, das war ein Lotse vom Flughafen Köln-Bonn. Und ungefähr mein Alter und wir haben uns dann jedes Mal immer so über die Lesebrille so angeguckt, wenn ich da mit ihm diskutiert habe, ob denn ein QNH im dreistelligen Bereich überhaupt möglich wäre. Da wäre übrigens beinahe meine Prüfung dran gescheitert. Ja, das war wirklich genau, wir haben uns dann beide über unsere Lesebrille so gegenseitig angeguckt und das war eine sehr, sehr schöne Anekdote, die ich aus meiner BZF2-Prüfung mitgenommen habe. Nein, also das zum Thema, man muss natürlich auch da ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein. Ne? Also wenn man genau weiß, mir schläft, wenn ich sitze, nach einer Viertelstunde das linke Bein ein, ich kann den linken Fuß nicht mehr bewegen, sollte man das sicherlich ärztlich mal untersuchen lassen. Und bei mir war es so, ich habe gelaserte Augen schon ein paar Jahre her, ich wusste, ich habe eigentlich einen ganz guten Blick, hat mir dann der Augenarzt, da muss man auch hin, es ist ja nicht nur der Fliegerarzt, es ist ja auch eine augenärztliche Untersuchung, da musst du dann auch eine Bescheinigung haben, also erstmal rennst du ein bisschen, ne? Und das kann man aber schön für sich selbst organisieren, auch in dem Tempo, in dem man es möchte, und wenn man dann, sag ich jetzt mal, diese Stempel alle auf der Hand hat, das gibt einem auch erstmal ein gutes Gefühl für alles, was kommt, ne? Und da kommt ja dann einiges, ne? Aber wenn man weiß, gesundheitlich geben die ihr Brief und Siegel. Das war schon toll. Also ich habe mich, wo ich das Medical, also das Class 2 Medical wirklich in der Hand hatte, da war ich stolz wie Oscar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da dachte ich, Mensch, guck mal, ne, jetzt gehst du stramm auf die 50 zu, aber Flugzeuge fliegen darfst du dann doch noch. Es ist ja doch noch gar nicht so schlimm.
Alex, was würdest du jetzt so aus dieser Lauferei heraus einem Flugschüler raten, der jetzt da draußen zuhört und sagt, ja, steht mir jetzt an?
Ja.
Welchen Weg würdest du dem an die Hand geben mit den Formularen, die man da jetzt
erbringen muss? Ja, ich glaube, da gibt es genau zwei Welten. Jeder funktioniert anders. Es gibt, wenn man gerne Papier hat, dann kann man sich das alles ausdrucken. Man muss halt Formulare ausfüllen. Man bekommt Formulare ausgefüllt, also auch vom Arzt. Ich bin so ein Mensch, ich bin da komplett digital. Das heißt also, du kriegst natürlich irgendwo auch gewisse PDFs. Die kann man sich auch runterladen, also zum Beispiel für die Zuverlässigkeitsüberprüfung gibt es ein beschreibbares PDF, das kann man sich natürlich ausdrucken, per Hand ausfüllen. Aber ich sage, man sollte sich schon organisieren. Ich glaube, dass eine Ordnung der Dokumente, und das wird ja auch später nicht weniger im Laufe der Ausbildung, die sollte man sich aneignen. Dass ich zum Beispiel wirklich dann, wenn ich mehr so papierlastig bin, dass ich einen Ordner habe, vielleicht noch mit so Sortierlaschen, sage ich jetzt mal an der Seite, mit so einem Index, dass ich halt weiß, okay, das ist halt Medical und das ist Bundesnetzagentur oder sowas in der Art. Also wer wirklich bisher chaotisch das Leben gelaufen ist und die Entscheidung getroffen hat, so ich möchte jetzt eine Pilotenlizenz erwerben, da brauchst du schon Organisation. Und Deutschland ist das Land der Regeln und der Gesetze und demzufolge auch der Formulare. Und das, was ich bisher gesehen habe, und ich bin ja noch nicht weit gekommen, das war schon einiges. Also ich habe mich da digital organisiert und fülle das ganz gerne auch alles digital aus. Aber das geht natürlich auch ins Ausdruck.
Aber digital ist auch, glaube ich, für deine Zukunft in der Fliegerei nicht so verkehrt inzwischen. Also auch so, was das Einscannen und digital Vorhalten irgendwie in einem Cloud-Speicher von Lizenzen, von Medical, von ZIP, von BZFs, genau. Was auch immer man, je nachdem, was man so bewegt und vielleicht auch hat an Flugzeug, dass man das irgendwo auch digital immer dabei hat. Das ist also wirklich ein ganz großer Faktor, finde ich zumindest in letzter Zeit, was ich so festgestellt habe, dass man das auch durch Suche immer schnell findet und sagt, ah komm, manchmal erwischt es einen ja auch irgendwo unterwegs und du hast es dann vielleicht irgendwie nicht so, ah zack, hier habe ich es. Ne? So, das ist immer schon ganz gut und ich glaube so, die große Papierwelt ist, ich für meinen Teil kann das so sagen, Gott sei Dank eigentlich so ein bisschen vorbei inzwischen in der Fliegerei. Das war auch in der Zeit, als ich angefangen bin, noch ganz anders. Das war so ein halbes Büro, was man da mit sich rumgeschleppt hat und da bin ich nicht so ganz traurig drüber, dass wir da heute viele gute Möglichkeiten haben, auch was Kartenjahr angeht und so. Ne? Das ist wirklich, da ist digital schon wirklich gut und jetzt mal ganz unabhängig vom Formfaktor und was man rumschleppen muss, auch die Aktualität ist natürlich dann häufig eine ganz andere und so. Und das ist schon einfach gut.
Ja, das, ich sag mal, ich habe da ein schönes Beispiel. Also ja, Christian, ich gebe dir natürlich in jedem Punkt recht, dass Also es gab mal einen schönen Spruch, ich weiß nicht genau, von wem der war, der sagte, alles, was digitalisiert werden kann, wird in der nächsten Zeit digitalisiert werden. Wir leben momentan noch in so einer Hybridwelt, auch in unserer Welt, sag ich jetzt mal, der Fliegerei. Da habe ich auch eine schöne Anekdote aus dem, was ich bisher erlebt habe. Und zwar, jeder, der einen Autoführerschein hat, kann sich exakt noch an den Moment erinnern, wo der Prüfer rosa Lappen oder ich weiß nicht, schon ein bisschen länger her bei mir mit dem Auto. Bei mir war das noch, bei dir wahrscheinlich, Christian, auch ja, der rosa genau. Lappen, den müsstest richtig, du auch noch rosa, kennen. Ja. Wo der Prüfer dann den rosa Lappen wirklich quasi auf dem Autodach unterschrieben hat, hat dir das Ding übergeben und hat gesagt, so Junge, ab jetzt darfst du Auto fahren. So war das tatsächlich am Abschluss des BZF2s. Also das war für mich wirklich für den Zeitraum von ungefähr 30 Sekunden eine absolute Zeitreise in mein 19. Lebensjahr, weil wirklich tatsächlich der Prüfer vor Ort in dem Fall war es so weißen Lappen.
Naja, es ist so ein
hat, sieht, überreichte mir das Ding aus, und sagt
wie so ein Kfz-Brief erscheint, ne? So ein bisschen so. Ja.
Ich fand das, Christian, ich fand das so herrlich.
Und das ist,
ich
fand das ist ganz so witzig, toll, dass du,
weil das so oldschool war.
Das ist aber auch ganz witzig, weil das sind ja so Rituale, sag ich mal, die ja eigentlich banal sind, aber ja für dich persönlich in dem Moment, weil sie ja auch emotional sind, sehr, sehr viel bedeuten. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn du dann am Ende die PPL wirklich bestehst, dann kommt das Ding ja per Post, ne, von der Bezirksregierung. Das finde ich halt echt immer so ein bisschen so, du hast eigentlich so ein, ja, du hast so ein, also so kenne ich es nur, ich weiß nicht, ob das irgendwo anders ist, aber so kenne ich es halt hier nur aus Ostwestfalen, ne, Bezirksregierung Münster, da kommt das halt irgendwann dann per Post. Ich glaube, dass das nicht anders ist irgendwo. Auf jeden Fall, das ist ja wirklich krass, ne? Also du hast ja dann so ein extrem emotionalen Moment. Also ich sag mal, bestandene Privatpilotenlizenzprüfung gerade. Und eigentlich wäre es auch cool, wenn er dann auf der Fläche eben den Schein ausstellt. Aber der kommt dann halt irgendwie schnöde per Post und teilweise ruft man dann ja dann in der Behörde an und fragt, ob das Ding schon auf dem Weg ist und so. Schon spannend. Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, aber das sind ja genau die Momente, wo ich hoffe, dass wir da von dir sehr viel miterleben werden in der Zeit jetzt, dass du uns daran teilhaben lässt an diesen Momenten.
Ja, also das war, wie gesagt, ich kann der Moment von dieser Scheinübergabe, dass mich also zum Funken in deutscher Sprache in Deutschland an einer Luftfunkstelle befähigt. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mich so gefreut habe, aber auch auf so eine spezielle Art und Weise, also über eine bestandene Prüfung. Wir sind alle sehr gesetzt in unserem Job, was wir machen. Und ja gut, ne, da wirst du auch sicherlich hier und da mal gelobt, aber eine bestandene Prüfung, das war lange her.
Ja, das genau,
und
das
kenne ich. Ich kann jeden, nur der vielleicht auch ein bisschen älter ist. Also wie gesagt, ich höre immer so viel, auch so von anderen Kollegen, das sind alles so, die haben dann so einen Segelflieger, dann sind die 20 Jahre alt und fangen mit dem PPL jetzt an. Also wie gesagt, um das nochmal zu sagen, ich bin 47 und fange also jetzt überhaupt mit dem ganzen Thema an. Da haben andere, ich glaube, Christian, du hast auch schon wie 20 Jahre oder so hinter dir, habe ich mal gehört. Jahr
20 Jahre, ja.
Oder so, ne, genau. Und ich glaube, was das Thema angeht, da gibt es eigentlich keinen, jetzt ist zu spät.
Nee, ja, das gibt es auch nicht. Wie gesagt, ich sehe ja wirklich viele, die bei uns aufschlagen und das machen wollen, sich also da haben wir auch alles, von ganz jungen, wirklich extrem jungen, die so gerade dürfen oder können, können und dürfen. Und welche, die wirklich, ich sag jetzt mal, jetzt in die Altersteilzeit gehen oder Rentner sind oder Firma verkauft haben, wirklich jetzt sagen, jetzt komme ich so ein bisschen so wie du das auch sagst. Da gibt es ja, die Bandbreite ist riesig groß und wir sehen die bei uns auch alle und alles hat in für sich eine Daseinsberechtigung. Ja? Also es gibt da kein Idealalter. Sicherlich ist das Lernen, wenn man jung ist, ein bisschen einfacher als im Alter. Das ist so einfach, das ist biologisch bedingt, ganz klar. Auch alleine, weil man aus diesem ganzen Prüfungs- und Lernen beziehungsweise Lernen- und Prüfungsding raus ist, was natürlich jüngere Menschen noch viel näher an sich dran haben und das vielleicht auch eher so ein bisschen noch verinnerlicht haben. Aber Eine Hürde ist das auf keinen Fall. Und ich sage auch ganz vielen Leuten, wie gesagt, ich treffe sehr viele, die sich mit dem Gedanken auch beschäftigen, wo häufig ja dann kommt, ja, aber in meinem Alter und so. Und dann sage ich, nee, hör auf jetzt, mach. Ne? Also wenn du das Medical kriegst und du Bock drauf hast, mach es. Ne? Und,
ja.
Es ist alles gut.
Machen.
Von daher, ja, das sollte man... Das Alter ist unter verschiedenen Aspekten sicherlich ein Faktor, aber nicht generell, dass man sagt, das ist jetzt nichts mehr für mich oder so, oder das wird schwierig oder so. Ne? Das sind dann eher, ich sag mal, ob es dann schwierig wird oder nicht, das sind dann sehr persönliche Dinge. Also, und die haben aber auch junge Leute wie ältere Leute, also wenn es dann persönliche Dinge sind. Ne? Das ist einfach am Ende so. Du hast ja jetzt eben schon gesagt, was dich jetzt schon so ein bisschen begeistert hat in der ganzen Nummer schon vorweg. Worauf freust du dich denn jetzt in der Ausbildung? So, was sind so Sachen, wo du jetzt sagst, so Mensch, das stelle ich mir zumindest sehr, sehr cool vor oder ja, da brenne ich so richtig drauf.
Also ich hatte das Glück, dass ich, obwohl ich jetzt im Verein noch kein offizielles Mitglied bin, dass ich schon mal so einen, das nennt sich bei uns, Einführungsflug machen durfte. Das war halt auch mit, ich glaube, Ausbildungsleiter ist er, oder er macht zumindest so dieses, ja, nennen wir es mal Vorauswahl, so ein bisschen Sondierung, glaube ich, der Flugschüler-Aspiranten. Und das ist wirklich dieses Bewegen von dieser Maschine wirklich in der Luft. Ne? Also die Technik als solches oder generell dieses Bewegen im dreidimensionalen Raum. Da gab's eine unheimlich... einen schönen Schlüsselmoment, das hat mir unheimlich viel gegeben. Also ich habe natürlich, ich kann auf Flugminuten zurückblicken, wo andere dann auf, was weiß ich, wie viele Stunden zurückblicken, kann ich auf Flugminuten zurückblicken. Und es war irgendwo eine, also er hat so ein bisschen geguckt, Mensch, wie macht der Alex das mit der Maschine? Und er sagte, bis auf halt mal 2000 Fuß. Und dann fließt du mal so ein bisschen halt hier Richtung 40 Grad, irgendwie sowas. Ja, was habe ich gemacht? Habe wirklich Variometer mit einem Auge, mit dem anderen Auge auf den Höhenmesser und ich habe 2000 Fuß gehalten, bin auf den Kurs geflogen, so wie ich es simuliert schon, ich weiß nicht, wie oft gemacht habe. Für mich war es vollkommen normal und er guckte mich nur an und sagte, sag mal, hier muss ich ja gar nichts mehr erklären. Ich sag, das wackelt jetzt alles hier ein
war
bisschen
die Kugel
mehr.
Auch noch in der
aber
Mitte?
Im Prinzip habe ich das schon ein paar Stunden... Die muss ja, siehst du, da geht's schon los. Ich habe gerade kurz überlegt, was meint Christian jetzt, war die Kugel in der Mitte? Ach ja, stimmt, damit, ne, einigermaßen. Ja, also ich bin zumindest auf 2000 Fuß ordentlich auf dieser Höhe irgendwo
straight
von A nach B gekommen, sagen wir mal so. Es war natürlich noch ganz normal, genau. Und das, was ganz interessant war, man muss ja auch mal so ein bisschen sich selbst hineinfühlen und da merkst du ja schon, habe ich da erstmal, also Respekt sollte man natürlich vor so einer Maschine haben, aber es fühlte sich für mich alles vollkommen Usus und vollkommen normal an, als hätte ich das schon 1000 Mal gemacht vorher. Also das, jede Thermik, die wir mitgenommen haben, es war wirklich bumpy an dem Tag, muss man wirklich sagen. Das war für mich nicht unerwartet und um deine Frage konkret zu beantworten, bevor ich jetzt hier weiter in Euphorie erzähle, wie meine erste Flugstunde war. Es ist tatsächlich das Bewegen im dreidimensionalen Raum. Also diese Maschine, ich mag da einfach alles dran. Also das ist bei mir wirklich Leidenschaft. Was ich toll finde, auch wenn die anspringt, wie die sich anhört, wie die sich anfühlt, die Vibration und so weiter. Ich habe meine alte 600 Kubik Viertakter gefahren, das habe ich vergleichbar, war so ähnlich. Ach ja, es ist einfach toll. Ne? Also ich freue mich eigentlich auf vieles. Ich bin nicht so ein Theoretiker. Ne? Also dieses Büffeln, ne, in unserem Alter, sagen wir jetzt mal.
Ich weiß, was du meinst.
Das ist schon was biologisch. Ja. Aber das ist tatsächlich, ich sag mal, ich nenne es mal, wenn das so ein bisschen driven by passion ist, ne? Also wenn du wirklich mit Leidenschaft daran gehst, dann ist es zumindest mir aufgefallen, fällt es einem wesentlich leichter. Also ich saug wirklich manche Themen, wo ich unheimlich Respekt vor hatte, sauge ich tatsächlich auf wie ein trockener Schwamm. Ne? Also ich habe da echt großen Respekt vor dem Thema Lernen gehabt und ich war selbst überrascht, wie schnell ich das NATO-Alphabet drauf hatte. Also das konnte ich, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen, weil ich es aber
auch wollte. Ja, genau. Das ist, wenn du so eine Ampel stehst und siehst das Kennzeichen vor dir, ne? So Gütersloh, Golf, Tango, ne? So geht man es im Kopf so durch. Jeder hat da so sein Ding.
Ja. Ich kann mittlerweile das normale Alphabet nicht mehr. Also
ich verwirre die Leute auch immer ganz gerne so wie in meinem Job, wenn ich dann damit anfange. Und Fritz kennt das ja auch dann aufgrund seiner Historie mit NATO-Alphabet. Da kannst du die Leute teilweise schon auch mit ganz gut aus dem Konzept bringen oder so. Selbst wenn ich dann bei McDonald's im McDrive stehe und diesen Bestellcode habe und dann Romeo Tango 482 sage, dann lacht mein Sohn sich immer kaputt. Aber das gehört halt dazu. Man kann halt nicht anders. Ne? Das ist so ein Ding. Aber du hast du so ein Themengebiet, wo du sagst, jetzt mal auch so von den Theoriebereichen, so generell oder von den Ausbildungsbereichen, was zur Privatpilotenlizenz dazugehört, was dich so, wo du sagst, das ist eher so meins, und vielleicht auch dann parallel dazu, wo du sagst, da habe ich Respekt vor, das ist wahrscheinlich eher nicht so meins.
Also ich habe unheimlich Respekt vor so Luftrecht und so Geschichten. Wo ich nach wie vor auch Respekt vor habe, ist alles, was das Thema Lufträume angeht. Wo ich Spaß dran habe, das wird tatsächlich so sein, so Aerodynamik und alles, was so diese grundsätzlichen Dinge. Ne? Das, also wo du wirklich, ja, sag ich mal, auch lernst, wie fliegt überhaupt so ein Vogel? Ne, warum fliegt er überhaupt? Mal so diese grundlegenden Sachen. Ich bin, muss man dazu sagen, Vater eines Ingenieurs, der technisch hochbegabt war und weiß Gott, wie viel Zeugnisse hatte. Und das ist auch so ein bisschen so eine Zeitreise für mich, weil mein Senior zu Lebzeiten mich immer versucht hat, an solche grundlegenden Themen immer heranzuführen und in anderen Bereichen. Und das ist für mich alles momentan viel mehr als nur ein Flugschein, weil ich halt einfach sage, also für mich ist es eigentlich wie ein Studium, kann man eigentlich fast sagen. Ich habe immer vorgehabt, nochmal zu studieren und mich zu spezialisieren auf ein Gebiet. Ja, und jetzt verbinde ich eigentlich im Prinzip dieses Spezialisieren mit Leidenschaft. Und das ist eigentlich ideal. Ne? Also ich freue mich eigentlich über alles, was mit Technik zu tun hat. So Navigation finde ich auch hochinteressant, weil das auch so ein schönes grundlegendes Thema ist. Ich glaube da, also ich kann jetzt schon sagen Luftrecht oder auch so, nee, das wird mir nicht liegen. Also, ich habe es mir noch nicht wirklich durchgelesen, aber ich kann jetzt schon sagen, es wird
also mir nicht gefallen. Ja, okay, also wenn ich das so auf den Punkt bringe, denke ich, dann ist es so eher so dieses alles, was mit dem originären Fliegen zu tun hat, das alles ganz gut, also so was dazugehört, also Technik hast du schon gesagt, Aerodynamik, also alles, was man irgendwie braucht, damit das Flugzeug auch wirklich fliegt. Und der Rest drumherum ist halt dann teilweise ja natürlich auch so ein bisschen das, was man halt leider auch braucht, in Anführungsstrichen. Also das meine ich jetzt nicht überspitzt mit leider, aber das gehört natürlich auch dazu, keine Frage. Luftrecht und auch Luftraum ist ja im Wesentlichen auch eigentlich Luftrecht. Was bei mir immer so ein Thema war zum Beispiel, war so Wetter, ne? Weil Wetter fand ich immer irgendwie, ja, das war immer, da hatte ich irgendwie ein ganz komisches Verhältnis. Wetter und ich, wir sind nie so richtig warm geworden. Fritz macht da gerade komische.
Also ich. Ja.
Nein, aber das war bei mir wirklich so. Also ganz ehrlich, das war bei mir nachher, ich habe den Fragenkatalog gelernt und ich wusste nachher, welche Antwort bei welcher Frage, weil wenn du dann da drauf guckst, sie kommen an den Flugplatz und sie finden folgende Wettersituation, was erwarten sie als nächstes, glaube ich, irgendeine Frage gibt es da oder gab es zumindest damals und das klang alles total cool, also, das klang alles super, aber es war halt überhaupt alles, eine Frage war halt nur richtig und es war halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da wirklich nie, das war alles immer schwierig und auch heute ist für mich Wetter immer noch eine Herausforderung. Klar, man hat heute natürlich nach all der Zeit durch die Erfahrung einfach eine andere Sicht drauf, ne? Da weil man einfach Dinge, du guckst in den Himmel und hast auch ein Gefühl dafür, in welcher Jahreszeit bist du, was glaubst du, was ist jetzt realistisch, was passieren wird so. Aber das, wenn ich das mal vergleiche mit dem, was ich damals gelernt habe bei Meteorologie, oh Gott, das war, also Meteorologie war wirklich, das war schwierig bei mir. Recht und Luftraum ist einfach nur Lernen, stumpf, ne? Also das ist, finde ich so, muss man sich halt trocken, das muss man sich reinziehen. Technik, Aerodynamik und auch Leistungsvermögen und sowas, das ist alles, das hat mit Fliegen zu tun. Das fixt einen normalerweise, wenn man Bock auf die Materie hat, an und das muss man eigentlich nicht lernen, weil man das, finde ich, so nehme ich das wahr, das ist eigentlich logisch. Ne? Also logisch aus der Sichtweise raus, dass man sich eh für die Materie interessiert und das saugst du so auf, wie du es ja eben auch gesagt hast und aber dann gibt es halt ein paar Punkte, die sind halt so ein bisschen so, naja, okay, ne, so und Meteorologie war für mich einfach wirklich nie wirklich logisch, ne? Also das hat sich, ja.
Das kam ja sogar schon beim BZF2, also dieser aktuelle Fragenkatalog, der da rausgegeben wird, Da hast du ja auch sehr viel mit Meteorologie drin, ne? Wo ich immer dachte, was hat denn das jetzt eigentlich mit Funken zu tun? Also mit Broken und Few und Scattered und das volle Programm. Also da hast du so, beim BZF2 hattest du so ein bisschen von allem etwas, ne? Also da hast du auch so Navigation drin gehabt, da hast du Meteorologie drin gehabt. Und ich habe das wirklich am Anfang stumpf wirklich runtergelernt. Und so manche Sachen, die kriegte ich nicht in den Kopf. Also da musste ich wirklich stumpf die Antwort lernen, weil ich habe es aber auch erstmal vom Fleck aus nicht verstanden, habe einfach gesagt, komm, das machst du irgendwann mal später.
Bei dem BZF, das wollte ich eben noch gefragt haben, beziehungsweise auch noch dazu sagen, was meine Meinung dazu ist. Also du hast jetzt das BZF 2 gemacht, also Deutsch.
BZF 2 auf Deutsch. Ich könnte wahrscheinlich mittlerweile auch fast das BZF 1 die Prüfung ablegen, weil ich simuliert viel in Englisch funke. Das wusste ich aber damals nicht. Aber ich habe jetzt erstmal nur das BZF 2, weil ich auch erstmal gesagt habe, ich bewege mich
erstmal in Deutschland. Also vielleicht nur meine Meinung dazu, da können wir vielleicht auch mal irgendwann, Fritz merkt das, schreibt das mal auf den Zettel, vielleicht können wir mal eine BZF-Folge machen, aber das finde ich auch sehr spannend. Also was wir halt unseren angehenden Piloten immer raten, ist eigentlich anfangen mit dem Fliegen, mit der Ausbildung, also auch mit dem praktischen Fliegen. Und dann das BZF, das bieten wir halt auch unterstützend bei uns an, dann mitzumachen. Und ich glaube, das hat den Vorteil, man ist schon ein bisschen mehr in dieser Materie drin, auch vom reellen Fliegen und kann dadurch auch viele theoretische Dinge aus dem BZF, die einem vorher als Theorie ja nur begegnen, besser einschätzen und besser umdenken. Und dadurch wird man auch intrinsisch, glaube ich, besser im Funken beziehungsweise auch in der ganzen BZF-Nummer, ne, weil man einfach den Bezug zur Realität hat, zur Praxis. Und
ja, es ist am Anfang, es ist schon viel
genau, neu. Genau, aber das relativiert neu, sich, neues, wenn du halt schon im Land, Cockpit gesessen bist. Ne? Also das wird dann ein bisschen einfacher aus meiner Sicht.
Ich denke auch.
Und ja, dann raten wir unseren angehenden Leuten eigentlich auch immer, dass wir sagen, dann mach doch gleich das Englische mit, weil wenn du dann im Thema bist und einfach nur die Phrasen umsetzen musst auf Englisch, dann ist es eigentlich nicht mehr so ein Riesenschritt. Ne? Und dann hast du das Ding, dann hast du das BZF-Thema einfach abgeräumt. Und durch deine Praxis, die du ja nachher hast, kommt der Rest sowieso von selbst. Ne? Also wenn du das erste Mal in der Luft bist und du fliegst absolut dann auf FIS und du hörst dann auch die Hälfte Englisch, die Hälfte Deutsch und das erschließt sich dir so schnell, das ist eigentlich nicht das Thema dann. Ne? Also.
Ja. Ich ertappe mich ja selbst dabei, dass ich halt viel so ein Mischmasch, also wenn ich dann vom Endanflug irgendwas erzähle, rede ich halt vom Final oder wenn ich am Queranflug erzähle ich was vom
Base. Das treiben Base sie dir auf so FIS aus.
Das ist,
können wir uns jetzt mal auf Deutsch oder auch, Englisch nein, einigen? Nein, aber wobei,
ich habe von FIS noch nicht viel gehört. Ich habe nur, was ich davon mitbekommen hatte, waren einmal auf der Frequenz. Ah, das ist schon ein bisschen Wilder Westen teilweise. Also ich bin natürlich noch, was BZF, wenn BZF 2 angeht, noch sehr trainiert auf korrekte Phrasiologie.
Ist ja auch am Anfang nicht verkehrt. Ist ja auch gut.
Was da abging, also das war schon wild. Ja.
Was erwartest du jetzt so im Wesentlichen von deiner Flugschule, von deinen Fluglehrern? Was ist für dich wichtig, wo du jetzt sagst, das sind so dann wirklich auch so deine Erwartungshaltung?
Ja, also ich brauche immer so eine menschliche Komponente und das hat derjenige, mit dem ich diesen ersten Flug gemacht habe, schon mit 10 von 10 Punkten erreicht. Also ich brauche immer dann so ein bisschen, ich nenne es mal so einen Reflexionskörper, also jemanden, der mir auch wiederum Feedback gibt und dem ich auch dann irgendwie, wenn ich halt mich über irgendwas gefreut oder geärgert habe, dem ich das halt auch mitteilen kann und so weiter. Weil du sitzt nun mal in so einer 172 schon wirklich Schulter an Schulter und du verbringst halt einfach mehrere Stunden mit einem und mit zwei oder drei Menschen halt sehr eng. Und diese menschliche Komponente, finde ich, die muss passen. Ne? Also das Bauchgefühl muss da sein. Du musst mit deinem, sprichwörtlich mit deinem Lehrer klarkommen.
Vertrauen haben, ne?
Und das ist eigentlich, das ist selbstverständlich, musst du Vertrauen haben, ne? Weil ich glaube ansonsten, wenn du den halt, ich sag jetzt mal platt ausgesprochen, doof findest, dann wirst du dir auch relativ, also allein schon aus dem eigenen Antrieb heraus wahrscheinlich relativ wenig annehmen oder aus dem fehlenden eigenen Antrieb heraus, je nachdem, wie man sieht. Also Anforderungen konkret habe ich eigentlich nicht. Ich brauche da nette Leute und das, was ich bisher kennengelernt habe, das passt für mich. Ne? Und ich denke,
du brauchst ein Wohlfühlumfeld.
Ne, ist ein typisches Vereinsleben. Ich brauche ein Wohlfühlumfeld. Ne? Also vor allen Dingen, weil es ist ja Leidenschaft. Ne? Dass ich mache das ja nicht, weil ich irgendwann damit mal Geld verdienen möchte, sondern ich mache das, weil ich einfach in mir spüre, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist und dass ich damit so diesen sprichwörtlichen Lebenstraum wirklich umsetze, den ich jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten herumtrage. Und insofern brauche ich da ein Umfeld, wo ich einfach sage, Mensch, wir sind nette Leute und hier verbringst du gerne deine Freizeit und ein schöner Flugtag am Platz. Ich kenne es halt noch vom Fallschirmspringen. Und wenn du da coole Leute hast, das ist schon super. Ne? Als wenn du nur alleine hechtest hin in die Maschine, Stunde, weiß nicht, kann dann 3-4 Platzrunden und dann hetzt du wieder zurück. Ne, ich brauche da so ein bisschen drumherum und da freue ich mich auch sehr drauf.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Gerade der Aspekt, den du gesagt hast, in Bezug auf ich mache das nicht, um irgendwann damit Geld zu verdienen, sondern ich will mich gut fühlen. Es ist eine Erfüllung eines Lebenstraums und da müssen einfach eben genau diese Wohlfühlkomponenten und diese emotionalen Punkte, die müssen halt passen. Ne? Und das absolut, dem ist nichts hinzuzufügen.
Alex, was hast du dir denn schon besorgt? Also es ist ja nicht nur mit einem Taschenrechner und mit einem Blatt Papier und einem Kugelschreiber getan. So ein Flugschüler, der braucht ja auch so ein bisschen Stoff, Zubehör, Material, Bücher. Ja. Was steht schon im Schrank?
Ich bin da ganz schrecklich, was sowas angeht. Also ich habe mir meistens schon alles Mögliche an Equipment, sowas auch damals beim Fallschirmspringen. Da hatte ich ungefähr schon so die fünfte Windschutzbrille mir gekauft, bin mir noch nicht ein einziges Mal aus dem Flugzeug gesprungen. Ich bin da immer sehr voreilig. Also ich habe tatsächlich schon Kniebrett. Und ich habe selbstverständlich die Bibel von Herrn Cassera, was den Motorflug in kompakter Version angeht. Ja, also ich erinnere
Schönen
mich
Gruß da an dieser
sehr Seite. Gerne an die Folge hier. Ja, ja. Ich erinnere mich da sehr gerne an die Folge zurück, die, wo ich dann auch mal den Menschen hörte, der dieses wirklich großartige absolut empfehlenswerte Buch verfasst hat, wo ich den mal live gehört habe. Ja, das ist erstmal wirklich sprichwörtlich meine Bibel. Ne? Also das habe ich mir also zu Nikolaus schenken lassen im letzten Jahr. Habe ich so gestartet, meine Frau in das Thema Fliegerei mit einzubinden. Habe ich gesagt, kauf mir das erstmal als Geschenk, dieses Buch. Und ja, ansonsten habe ich ein Kniebrett. Ich wollte noch nicht komplett übertreiben, was ein Flightbag oder sowas angeht. Ich habe aber selbstverständlich mir auch schon ein Headset ausgesucht. Es wird das Bose A20, glaube ich, heißt es. Also das ganz böse Ding für, ich glaube, 1.000 Euro mal, irgendwas.
Der feine Herr Flugschüler.
Dass ich halt, ja, der feine Herr Flugschüler ist leider ein Nerd und ein Technik-Junkie.
Alles und gut, nein, alles
da braucht
gut.
Er, also das Eines ist...
Top-Ding. Also
da wird...
Früher oder später... Da wird früher oder gespart. Später landest du eh beim aktiven Headset und dann ist dann eigentlich im Moment nur mehr oder weniger Frage, Bose A20 oder Lightspeed, Zulu, ne, so quasi.
Ja, ja es gibt natürlich, also ich sag mal, das ist, soll natürlich jetzt nicht für jeden Flugschüler gelten. Also das Ding kostet wirklich, also glaube ich, Liste 1.100, wenn du Glück hast, kriegst du es irgendwie für 950 oder so. Plus Versandkosten. Das ist so ein bisschen nur meiner Technikverliebtheit geschuldet und ich habe mich sehr viel auf YouTube aufgehalten. Ich sehe es überall und
also,
so funktioniert. Und ich sagte, Mensch, wenn da so viele fliegen, dann kann es ja nur gut sein, kaufe ich das.
Der Christian ist ja nur neidisch, weil er Lightspeed hat.
Ist das was Besseres, das Lightspeed, ja?
Nein, das ist genauso gut. Lightspeed finde ich zum Beispiel deswegen gut, weil die haben ein ganz anderes Kabel. Die haben so ein geflochtenes Kabel, das ist viel elastischer. Also Lightspeed ist genauso gut. Nee, um Gottes Willen.
Okay. Die sind qualitativ, kannst du das ist ein Level. Und das dann ist es am Ende eine Nuance, wo du sagst, ich bin mehr Team Bose oder Team Lightspeed. Ich war irgendwann Team Lightspeed, weil ich mal irgendwann mich da ein bisschen beschäftigt hatte. Die waren mit der Bluetooth-Geschichte ganz am Anfang weit vorne. Das fand ich ganz cool. Bose hat dann nachher nachgezogen, aber ich war dann auf diesem Lightspeed-Zug und bin dann auch dabei geblieben und ist alles gut, aber das ist halt so die Geschichte und jetzt, wie gesagt nochmal, also ich will ja jetzt auch nicht, gerade wenn man anfängt und auch die Kosten und so, da alles gut, nur ich sag mal, wenn man dabei bleibt beim Fliegen und man fliegt auch, man hat ein gewisses Level, was man fliegt, dann wird man sehr wahrscheinlich früher oder später bei einem aktiven Headset landen, weil es einfach doch wirklich deutlich, deutlich angenehmer ist, das muss man einfach so sagen, ne?
Also ich kann sagen, es ist stressfreier zu fliegen.
Ja, 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 ja. auch. Ja. Es ist komfortabler und stressfreier und überhaupt. Und es ist einfach klar, weil Lärm ist am Ende Stress. Und ich sag mal, wenn du das Ding aufsetzt und es ruhig.
Da wollte ich auch hin. Deswegen
hast dazu noch ein paar nette technische Features, dann ist das schon ganz, ganz gut.
Ja, vor allen Dingen Kommunikation ist generell im Leben wichtig und natürlich in der Maschine umso wichtiger. Und deswegen habe ich mir gesagt, also wenn ich jetzt da 300 Euro spare, die verknalle ich in 2 Stunden Flug. Also für mich gefühlt, sage ich, so ein Headset, das kaufst du dir jetzt nicht jedes Jahr neu. Und ich sag mal, alles, was du vielleicht ein bisschen besser über FIS hörst oder ein bisschen besser wirklich im Endanflug hörst oder wenn ein anderer reinruft oder kommt von rechts oder was auch immer oder fliegt irgendwie quer in die Platzrunde. Ich denke mal, für mich ist es auch ein Sicherheitsfeature gewesen. Soll nicht für alle gelten, also mich bitte da nicht als Beispiel nehmen. Es ist sicher, gibt ganz viele andere Headsets, die weniger kosten, die sicherlich genauso gut sind. Aber ich sage da einfach, ich denke, damit kannst du erstmal nichts verkehrt machen und ne, immer dieser lustige Spruch, den ich gerne bringe, haben es besser als brauchen. Deswegen dachte ich, dann legst du da halt ein paar Euro mehr drauf oder lässt dich halt von der Mutter, soweit sie noch lebt, sponsern oder was auch immer zum Geburtstag.
Ne, aber ich sehe, du hast ja einen.
Dann hat man auf jeden Fall
dazu noch Start. Ne? Einen Punkt möchte ich dazu noch sagen, eben, weil du, das fand ich nämlich auch, und die Diskussion führe ich manchmal auch bei uns am Platz oder wenn ich mit anderen Piloten manchmal zusammen bin. So, wenn die dann sagen, ja, oder auch Gäste-Headsets zum Beispiel, ne, wenn man dann. Gibt ja immer noch Leute, die keine Gäste-Headsets haben, wo ich dann immer sage, so, das verstehe ich halt nicht. Ne? So, und dann ich sage, du kriegst für ein halbwegs vernünftiges Headset, kriegst du so für 100 Euro irgendwie oder so. Du musst doch irgendwie Headsets haben im Flieger. Ne? Dass wenn du da irgendwie ein vierplätziges Flugzeug hast, dann musst du doch irgendwie da auf jedem Platz irgendwie ein bisschen Intercom haben. Und weil du, der ganze Flug ist doch dann anders. Und dann sagen die mir, ja, habe ich schon gehabt, ja, 100 Euro, das ist ja schon wieder eine halbe oder eine Dreiviertelstunde Flug. Wo ich dann immer so sage, ey, ganz ehrlich, ne? Also das ist, weiß ich nicht, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz komische Einstellung dazu. Das ist einfach Basis-Equipment, also ich sag mal für Gäste ein halbwegs vernünftiges Headset und für den Piloten wirklich ein richtig gutes Headset, wenn man das ernsthaft betreibt. Das muss einfach irgendwo machbar sein, weil sonst hat man irgendwie aus meiner Sicht grundlegende Dinge in der Fliegerei, aus meiner Sicht wirklich, es tut mir jetzt leid, wenn das jemand anders sieht, aber nicht verstanden, das ist meine Meinung.
Also Christian, das sehe selbst ich als jemand, der mal noch von Janix Ahnung hat, also wenn ich Gäste in meiner Maschine und einer von mir gecharterten Maschine befördern würde, mit denen würde ich mich über ein Headset, über das Intercom unterhalten wollen. Das wäre mein eigener Wunsch.
Es gibt Leute, die sehen das anders.
Finde ich
immer noch.
Auch das finde ich verwunderlich. Also ich bin ja in einer kontinuierlichen Lernphase. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es also Wahnsinn. Ja gut, aber ne? Wir sind ja in der Karnevalszeit. Jeder Jack ist anders, sagt man.
Richtig. Hand aufs Herz. Das ist verdammt viel Stoff, Alex. Hast du schon einen Stundenplan, Zeiteinteilung?
Nee. Habe ich tatsächlich konkreterweise noch nicht. Das wird aber ab dem Moment wird das sicherlich mehr Fahrt aufnehmen, wenn ich dann auch irgendwo mein Otto mal unter eine Vereinsmitgliedschaftserklärung setze. Also ich bin ja immer noch in so einer Holding-Position, so einer Warteposition. Übrigens mal so als Fun-Fact dazu, das ist tatsächlich dem geschuldet, dass so viele Leute ihren Flugschein machen wollen. Also die haben tatsächlich eine Warteliste und
naja, glaube ich.
Man muss dazu sagen, die Muster, auf denen ich hauptsächlich fliegen werde, das ist also eine von 4 Cessna 172s. Ja, also die gibt es eine, ist die Delta Echo India Mike Zulu, die ist seit den 80er Jahren im Vereinsbesitz, ist so die typische Ausbildungsmaschine dort. Die zum Beispiel. Und da hast du alles belegt im Prinzip. Ne? Also deswegen dauert es noch ein bisschen. Und wie gesagt, die haben 4 von diesen Maschinen. Und trotz alledem dauert es eine Zeit, bis die alle durchbringen. Und ich glaube, wenn es dann wirklich so ein bisschen enger wird, dann dann werde ich auch mir wieder meine Bibel zur Hand nehmen. Die Cassera-Bibel.
Stimmt, da war mal was.
Genau.
Ich erinnere mich. Es gibt ja so Crashkurse, die kann man machen, dass man in irgendwie in einer Flugschule so Intensivkurse für Theorie belegt. schon mal drüber nachgedacht und wäre das was für dich und wenn ja, wo?
Also Crashkurs wird ja im Prinzip, wäre eigentlich das Prinzip einer kommerziellen Flugschule, ne? Dass du halt ja, so ein bisschen so eine, ist übertrieben, aber so nahezu eine 24-7-Betreuung hast und dass du halt alles so ein bisschen in kompakter Version machst. Ich habe, was mein Sprechfunkzeugnis angeht, das war tatsächlich ein Crashkurs. Also ich glaube, ich hatte es vorhin mal kurz angesprochen, das war, wenn ich genau drüber nachdenke, ich glaube, eine Woche vor Prüfung oder maximal 10 Tage vorher habe ich überhaupt angefangen mit irgendwelchen Sprechgruppen. Ja, also das war tatsächlich ein Crashkurs, der hat auch ein paar 100 Euro gekostet, das war aber auch in Ordnung. Aber ich sag mal, was das ganze andere Thema angeht, das ist Fleiß. Das ist lediglich eine Fleißarbeit, da muss ich selber lernen. Und ich glaube nicht, dass nur weil ich es jetzt vielleicht komprimiert abbekomme, dass ich dadurch irgendwie effizienter oder schneller werde. Da muss ich mich hinsetzen und lesen und lernen und verstehen. Ne, also erstmal Crashkurs konkret. Bisher keine Gedanken zugemacht. Ich habe auch ehrlich gesagt auch aktuell keine Eile. Aber ich würde ganz gerne schon dieses Jahr, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird und weniger windig in die Luft hier.
Ja. Alex, das ist ja heute hier so ein bisschen unsere Auftaktfolge. Ich sage jetzt mal eine gewisse Einleitung in unsere kleine Miniserie, die sich jetzt, wie gesagt, über die nächsten Monate erstrecken wird. In unregelmäßigen Abständen werden wir dich begleiten. Du hast uns mal ja angeschrieben und hast uns Feedback gegeben, was wir ja super finden, worum wir ja auch immer bitten. Und du hast es eben dann auch genutzt und so sind wir dann ja auch in Kontakt gekommen. Das ist übrigens auch an der Stelle mal ein schönes Beispiel, wie solche Dinge dann auch entstehen. Also, dass jemand dann auch wirklich uns mal eine Mail schreibt und sagt, Mensch, gibt uns auf der einen Seite Feedback und schreibt uns ein bisschen was zu seinem fliegerischen Background oder eben in deinem Fall, dass du halt eben kurz vor der Ausbildung stehst. Und wir greifen das dann auf und wir nehmen Kontakt auf, wir quatschen mal und sagen, Mensch, da können wir ein bisschen was draus machen und so. Also es ist auch an der Stelle nochmal ein schöner Hinweis, wie solche Sachen auch zustande kommen. Was wünschst du denn jetzt von uns? Also jetzt wollen wir jetzt mal sagen, okay, wir begleiten dich jetzt so ein bisschen. Was sind so deine Vorstellungen davon, was du rüberbringen möchtest? Was ist auch deine Message an diejenigen da draußen, die vielleicht immer, die das jetzt hören und die vielleicht sagen, ja Mensch, Kerr, ich will ja eigentlich auch und ja, Was sagst du diesen Leuten und überhaupt, wie stellst du dir jetzt den Weg die nächsten Monate mit uns vor?
Ja, also grundsätzlich erstmal freue ich mich unglaublich, dass ich hier dabei sein kann und dass ich auch, sag ich mal, so ein bisschen meine Erfahrungen anderen vielleicht mitteilen kann oder also mal anderen mitteile und vielleicht dadurch motivieren kann, dass sie halt selber eine Lizenz anfangen. Ne? Interessanterweise, also das war auch der Inhalt dieser Mail, also das, was ich mir von einem Podcast wünschen würde, wobei ich jetzt selbst Teilnehmer bin, das wäre tatsächlich daraus etwas zu lernen, das habe ich ja auch damals viel. Und das war ja auch Inhalt meiner Mail, Fritz, ich glaube, da war Danke, war ein so ein zentrales Wort, wo ich immer sagte, Mensch, das ist toll, was ihr da macht und das hat mir tatsächlich beim BZF geholfen und das hat mich auch ein Stück weit motiviert. Ne? Also wünschen, ihr Lieben, tue ich mir von euch tatsächlich gar nichts. Ich freue mich aber umso mehr, dass ich dabei sein kann. Ja, und ja, wie gesagt, alles Weitere, das wird sich zeigen. Ich werde natürlich jede Menge zu berichten haben.
Ja, jede Menge zu berichten. Das denke ich auch, das wird sich auch aus der Sache raus ergeben. Also wir haben das ja alles noch im Kopf, wie es bei uns war. Und da werden sich so viele interessante Momente ergeben. Auch viele Details, über die man wahrscheinlich schon eine Folge alleine machen kann, wenn man die mal richtig beleuchtet. Dann werden wir ja irgendwann auch mal über das Thema erster Alleinflug sprechen, wo ich mich schon extrem drauf freue, weil das bei jedem Piloten, ja, jeder Pilot weiß, wie sein erster Alleinflug war und wie er sich dabei gefühlt hat und das ist zum Beispiel so wirklich eine Geschichte, wo ich mich sehr darauf freue, das mal zu thematisieren, so mal wirklich in der Tiefe. Was wird denn bei dir jetzt so, wenn man jetzt mal den Ablauf, du hast ja jetzt schon einiges erzählt und wo du gerade stehst, was glaubst du, worüber werden wir als Erstes sprechen in der nächsten Folge?
Ja, ich hoffe ja, dass ich dann da von meiner ersten, wirklich nennen wir es mal, offiziellen Flugstunde dann berichten kann. Also als wir diesen Einführungsflug gemacht haben, war ich zu Tode enttäuscht, dass ich nicht links saß. Also da ging es schon los. Also ich dachte wirklich, okay, ne, alles klar, dann sagst du mir einfach, ne, keine Ahnung, über Golf und Mike, wobei das jetzt die Taxiways von Düsseldorf sind, aber wenn er mir jetzt gesagt hätte, pass auf, du bist jetzt hier in Essen-Mülheim, über die 2-4 geht's raus, da und da fährst du bitte lang, und dann, ich habe ihn auch gefragt, ich sag, soll ich funken, ne? Also ich war da wirklich ziemlich motiviert, und ich glaube, das erste Mal, wenn ich wirklich Pilot in Command bin, das wird ganz cool. Ich glaube, da werde ich eine Menge zu erzählen haben, wenn ich das erste Mal links sitze und das erste Mal auch den Schlüssel rumdrehe und die Parking Brake rausmache. Und ich merke gerade, wie meine Hände schon ganz feucht sind, wenn ich nur davon erzähle. Also ich stehe wirklich in Warteposition und warte tatsächlich nur auf meinen Contact beim Verein, der sagt, so Alex, komm doch mal rum, wir müssen hier einige Dokumente ausfüllen. Ne? Dann wird es, glaube ich, richtig interessant.
Ja. Ja, das denke ich auch. Und ja, wie wir ja auch zu Eingangs schon gesagt haben, wir sammeln ja so ein bisschen auch, wir haben uns ja so ein bisschen zusammen organisiert, dass wir so ein bisschen die Themen sammeln, die dir jetzt so widerfahren auf deinem Weg. Und immer wenn wir der Meinung sind, das hat jetzt einen gewissen Gehalt, da machen wir jetzt mal was draus, dann setzen wir uns halt zusammen und quatschen mal wieder ein bisschen. Und das wird dann im Grunde eigentlich die Dokumentation deiner Ausbildung. Und was denkst du, was wünschst du dir, wenn du deine Ausbildung beendet hast? Gibt es so Dinge, wo du sagst, das ist so das Erste, wenn ich dann wirklich Pilot bin selber, was ich gerne machen möchte, und überhaupt so, was hast du da schon mal dran gedacht?
Ich glaube, dass wir drei oder wir vier, wenn wir den Johann noch dazu nehmen, dass wir hier eine ziemlich coole Reise beginnen in dieser Form, so wie halt die Privatpiloten-Lounge sich halt das Podcast darstellt. Und wir werden uns dann, wenn ich dann wirklich am Ende meiner Ausbildung bin, das wird sicherlich ein paar Monate dauern, dann werden wir uns das einige oder andere Mal sicherlich per Cam gesehen haben. Und ich glaube, wenn ich wirklich dann den Schein in der Hand habe, dann komme ich mal zu einem Platz eurer Wahl geflogen. Dann können wir mal zusammen einen Cola oder ein Wasser oder sowas trinken, dass man sich auch mal wirklich ein Leben sieht. Also ich denke mal, das wäre eigentlich dann...
Ganz cool, du musst ja ein Dreieck fliegen du musst ja mit Flugauftrag ein Dreieck fliegen. Da kannst du ja zum Beispiel von Essen-Mülheim nach Bielefeld, und von Bielefeld, Fritz, dann wohin am besten?
Nach Echo Delta X-Ray Quebec, nach Rotenburg-Wümme.
Ach, genau, guck mal. So.
Wo auch immer das sein mag.
Du fliegst alleine nach Bielefeld, dann hast du einen Wingman nach Rotenburg-Wümme, das ist eine Cessna 177. Und dann fliegen wir zu dritt nach Essen-Mülheim. Das wäre doch mal ein Projekt, oder?
Das lasst uns doch mal als deklariertes Ziel einfach mal festhalten, dass wir das...
Du fängst alleine an und kommst als Formation zurück.
Ich glaube, ich würde schon, wenn ich eine Maschine auf einmal dann neben mir sehe, also das ist schon...
Nein, wir dürfen dich da ja auch nicht in Verlegenheit bringen, alles gut.
Nein, es wird, glaube ich, ziemlich...
Nee, das wird schön. Das wird spannend, das wird schön.
Interessante Berichte.
Da freuen wir uns drauf.
Das denke ich
auch. Das wird ein sehr spannendes Projekt. Das haben wir uns ja lange gewünscht, jemanden mal zu begleiten. Christian hatte ja schon mal jemanden gefunden im Internet, und da hing es aber, ja, muss man mal ganz ehrlich sagen, schon an der ZÜB, dass das Projekt nicht umgesetzt werden konnte. Und daher freuen wir ja uns umso mehr, dass du die Initiative ergriffen hast und hast gesagt, ich schreibe den Jungs einfach mal, du hast es ja damals auch angesprochen in der Mail, ich habe euch so lange schon auf dem Zettel, und jetzt habe ich einfach mal geschrieben.
Ja, so war das tatsächlich. Und das war noch zu einem Zeitpunkt, da hatte ich weder Medical noch ZÜB. Also beides ist ja jetzt vorhanden, und jetzt warte ich nur noch auf den Verein.
Der kommt.
Vielleicht hört das ja jemand, also no pressure, aber wir müssen hier vorankommen. Also die soll dann bitte mal zusehen, dass sie die Anmeldeunterlagen dann bitte mal für den Alex vorbereiten, ja, damit der mal in die Luft kommt, erneut.
Das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Alex, wir freuen uns da riesig drauf. Vielen lieben Dank für die Zeit, für diesen kleinen Teaser, den du mit uns gemacht hast. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit. Natürlich always many happy landings für dich, für alle Flugschüler und natürlich auch für alle anderen da draußen. Das wird eine richtig runde Sache. Ich möchte an dieser Stelle noch auf unsere Hörerreise hinweisen. Die findet vom 26.05. bis zum 29.05.2022 statt. Wenn ihr dabei sein möchtet, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail unter feedback@privatpilotenlounge.fm. Schaut auch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite, ganz klar. Eine Afgas-Kasse gibt es inzwischen auch bei uns und wir haben auch schon die ersten Spenden erhalten. Und da möchten wir uns natürlich auch an dieser Stelle recht herzlich für bedanken, dass ihr dieses Projekt von eurer Seite aus privater Tasche unterstützt. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, und ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Passt gut auf euch auf. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal, der Fritz.
Ich bedanke mich auch ebenfalls für eure Aufmerksamkeit. Und wir haben euch heute schon eine Menge mit auf den Weg gegeben, wie das so ist, wenn man anfängt zu fliegen und was einem durch den Kopf geht. Und vielleicht reicht das ja schon, dass der eine oder andere sagt, ach Gott, das mache ich jetzt auch. In diesem Sinne, always many happy landings auch von mir, der Christian. Bis dann. Tschüss.